Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, nochmal herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. So einen Gottesdienst zu feiern am Sonntagmorgen ist schon etwas Besonderes, weil es unseren Alltag durchbricht und gleichzeitig uns auf den Alltag vorbereitet. Das Thema heute: aus dem Normalen etwas Besonderes machen. Wer vorhin vor dem Portal dieser Kirche gestanden hat, wird rechts im Schaukasten ein Plakat entdeckt haben, was auch auf unseren Handzetteln verkleinert dargestellt wird. Da steht drauf: aus dem Normalen etwas Besonderes machen. Und dieses Plakat hängt schon seit einigen Wochen da drin, weil es uns daran erinnert, dass es einen gibt, der aus unserem normalen Alltag etwas Besonderes machen möchte, unser Herr und unser Gott. Und es weckt immer wieder auch die Sehnsucht in uns, aus dem Normalen etwas Besonderes zu machen. Denn ich glaube, dass in jedem Menschen ganz tief eine Sehnsucht verborgen ist, sich mit dem, was scheinbar normal ist, nicht zufrieden zu geben, sondern etwas Besonderes draus zu machen. Aber was ist eigentlich normal, fragt man sich dann. Ist das normal, was alltäglich ist, unser Alltag ist? Es gibt sicher Dinge und Verrichtungen, die uns jeden Tag neu begegnen, die wir jeden Tag machen. Für die meisten ist es normal, morgens aufzustehen und dann zu frühstücken und dann den Verrichtungen eines Tages nachzugehen, Mittag zu essen, Abend zu essen. Man kann die Mahlzeiten als Normalität bezeichnen. Wer berufstätig ist, hat seinen normalen Alltag von Montag bis Freitag in der Regel. Wer im Geschäft arbeitet, dann auch am Samstag. Es gibt so normale Dinge. Wer in dieser Gemeinde zu Hause ist und mitarbeitet und hier lebt, für den ist es auch normal, sich nicht nur am Sonntag hier zu treffen, sondern auch durchaus am Dienstag früh, wenn die Muckis sich treffen oder wenn die Kleingruppen oder Hauskreise sich jetzt getroffen haben, diese Dinge wahrzunehmen. Oder wenn Gemeindeleitung sich trifft, Dinge vorbereitet. Es gibt, wenn wir fragen, was ist normal, Dinge, die Routine sind, die immer wiederkehren. Vertrautes und Gewohnheiten, was auch gut ist, dass Dinge ganz normal sind, denn dann fühlt man sich sicher. Dann weiß man, was man hat. Das ist dann normal. Gibt keine Irritation, man hat seinen Frieden und seine Ruhe. Immer dann, wenn etwas sich verändert, dann wird das Normal in Frage gestellt. Was ist eigentlich besonders, möchte ich jetzt fragen, aus dem Normalen etwas Besonderes machen? Was ist besonders? Besonders ist vielleicht das, was außergewöhnlich ist, was anders ist. Das ist besonders, steckt auch im Wort drin, es ist abgesondert, also es ist besonders an dieser Stelle. Vielleicht auch etwas, was sonderbar ist. Das kann auch etwas Besonderes sein, wo man nicht weiß, was soll ich davon halten. Und doch ist da diese tiefe Sehnsucht in vielen Menschen, das Normale zu überwinden, hinter sich zu lassen und nach erfülltem Leben zu suchen, aus dem Normalen etwas Besonderes machen. Auf der Rückseite unseres Einladungsblattes, da steht ein Zitat, das heißt: die Treue zu deiner Sehnsucht ist die Erfüllung des Lebens. Die Treue zu deiner Sehnsucht ist die Erfüllung des Lebens. Ich möchte mal fragen, ob das stimmt. Ich bin mir da inzwischen nämlich nicht mehr so sicher in der Vorbereitung zu dieser Predigt. Aber nochmal gefragt: was macht das Normale denn zum Besonderen? Was macht das Normale zum Besonderen? Dazu eine biblische Geschichte hier aus Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Nach der Übersetzung: die gute Nachricht. Die Geschichte geht eigentlich noch weiter, aber ich habe diese Verse jetzt ausgewählt. Johannes 5, 1 bis 9. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in diesen Hallen. Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn: willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagte zu ihm: Steh auf und nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. An dem Tag, an dem dies geschah, war es Sabbat. Machen wir mal einen Ortstermin an dieser Stelle. Bethesda heißt dieser Ort, auf Deutsch übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Haus der Barmherzigkeit. Eine Jerusalemer Örtlichkeit, so nördlich vom Tempelplatz. Archäologische Ausgrabungen haben das auch freigelegt vor einigen Jahren. Ein jüdisches Heilungsheiligtum. Das war zwar nicht der Tempel an sich, aber es war so im Randbereich, wo man dachte, wenn man sich dort aufhält und zur richtigen Zeit das Richtige tut, wird man heil und gesund. Und scheinbar haben Menschen auch diese Erfahrung damals gemacht. Es war wahrscheinlich ein Doppelteich mit zwei Becken, der auch in einer Kupferrolle von Qumran erwähnt wird, den Ausgrabungen, den Höhlen am Toten Meer. Da wird dieser Teich erwähnt. Und Theologen und Archäologen vermuten, dass dieser Teich, dieser Doppelteich sogar im Besitz der sogenannten Essener war, die am Toten Meer dann hinterher diese Höhlen hatten, wo sie die alten Schriftrollen versteckt haben, damit die nicht vernichtet und zerstört werden. An diesem Teich Bethesda im Haus der Barmherzigkeit, es muss ein großer Bereich gewesen sein mit 5 Säulenhallen, fanden sich viele Menschen ein, die normal oder auch nicht ganz normal waren. Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte, das sind so die griechischen Begriffe, die an der Stelle im Neuen Testament stehen. Kranke, ganz allgemein formuliert, Blinde, Lahme, Ausgezehrte, Menschen, die den Durchblick verloren haben, die bewegungsunfähig sind, die auch ausgezehrt und ausgebrannt sind, die völlig K.O. sind, die nicht mehr ihren Alltag bewältigen können. Und es waren viele davon, heißt es in der Bibel. Es war also nicht nur übersichtlich, sondern auch durchaus ganz schön überfüllt, dieser Raum. Für die normale Gesellschaft, die sogenannte normale Gesellschaft, waren alle diese Menschen nicht normal. Deswegen hatten die so ihren Bereich. Und für die Menschen, die dort im Haus der Barmherzigkeit am Teich Bethesda sich aufhielten, über viele Jahre ihres Lebens, war das eben normal und ihr Alltag. Menschen am Teich Bethesda, ganz in der Nähe des Tempels, alle erfüllt von der Sehnsucht, gesund zu werden. Aber kann man über die vielen Jahre einer Erkrankung diese Treue zur Sehnsucht aufrechterhalten? Und wie sieht die Erfüllung des Lebens dann aus? Denn diese Menschen halten sich ja auf in einem Bereich, der ganz weit weg ist von der normalen Gesellschaft. Von der normalen Gesellschaft, die das Elend nicht sehen will. Oder Menschen, die krank sind, sich auch schämen, krank zu sein. Ganz weit weg, nicht gesehen. Denn normal ist ja Hauptsache, man ist gesund. Aber es waren ja nicht so wenige, die sich dann da aufhielten. Viele, heißt es in der Bibel. Und doch jeder Einzelne, ein Mensch, etwas Besonderes, nicht die Masse. Im biblischen Text, in den Worten der Bibel, wird auf einen dieser Menschen jetzt fokussiert, als ob man jetzt mit einem Teleobjektiv direkt auf diese eine Person zugeht. Das andere wird unscharf und verliert sich, aber dieser eine ist jetzt im Blick. Ein Mensch, für den es normal ist, krank zu sein. Also nicht ganz normal zu sein. Ein Mensch, der, wie im griechischen Text es heißt, nicht nur in seiner Krankheit lag, also körperlich wirklich lag, sondern, wenn man im griechischen Urtext mal nachschaut, der in seiner Krankheit lebte. Das machte seine Existenz aus. Der war wirklich krank. An Leib und Seele und Geist. Das war seine Daseinsform. Zur Diagnose. Die Ausleger haben viel gerätselt. Was hat dieser Mensch denn für eine Krankheit gehabt? Und oft wird in den Bibelübersetzungen das überschrieben mit die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. Mir ist aufgefallen jetzt beim erneuten Lesen dieses Textes, der mir eigentlich sehr vertraut ist, vom Gelähmten ist im griechischen Urtext nicht die Rede. Das ist ein Mensch, der in seiner Krankheit lebt. Wir wissen nicht, was der hat. Es gibt keine Diagnose an dieser Stelle. Seine Normalität ist, krank zu sein. Das ist sein Alltag, das Alltägliche. Mit aller Routine auch, in einer solchen Situation, mit allen wiederkehrenden Abläufen. Ich habe mich gefragt, wie jemand es schafft, 38 Jahre lang dort so zu überleben. Der muss ja bestimmte Dinge auch gepflegt haben als seinen Alltag, um dort existieren zu können. Vielleicht war ihm vieles auch im Laufe dieser fast 4 Jahrzehnte seines Lebens, wahrscheinlich war er wesentlich älter, vertraut geworden, Gewohnheiten. Vielleicht hat er sogar seinen Frieden und seine Ruhe damit gefunden, dass das so ist. Vielleicht war das seine Normalität, 38 Jahre lang. Und diese 38 Jahre begleitet von der Sehnsucht nach der Erfüllung des Lebens. Die griechische Sprache ist auch an dieser Stelle sehr interessant. 38 Jahre steht im deutschen Text als ein Wort. Im Griechischen sind es drei. Steht 30 und 8. Das ist ein Hinweis darauf, da zählt jedes Jahr. Jedes Jahr zählt. Stunde um Stunde, Tag um Tag, Monat um Monat, Jahr um Jahr, 30 und 8. Und andere zählen scheinbar mit. Denn es ist schon erstaunlich, dass diese Zahl im Bibeltext überhaupt genannt wird. Und andere wissen Bescheid. Das ist normal, der ist seit 38 Jahren dort. Kennen wir schon. Ja? Menschen kommen und gehen, aber der bleibt. 38 Jahre. So ist das Leben eben. Und das Besondere ist im Laufe der Zeit zum Normalen geworden. Für diesen Menschen. Das Besondere war ja ein besonderer Ort, dieses Haus der Barmherzigkeit. Dieses Haus war bekannt in Jerusalem, dieser Bereich. Das ist normal, betrifft seinen Ort, normal dort zu sein. Für diesen Menschen betrifft es auch, dass diese Gemeinschaft dort normal ist. Da sind dann eben die Kranken, die Blinden, die Lahmen, die Ausgezehrten, die K.O. sind. Und es betrifft auch seinen Zustand. Krank unter Kranken, das ist normal. Das ist gleich und gleich gesellt sich an dieser Stelle. Sicherlich nicht gern. Aber man kann sich an alles gewöhnen, diese Krankheit zu haben, in ihr zu sein. Man kann sich auch daran gewöhnen, der Sehnsucht treu zu bleiben nach der Erfüllung des Lebens. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, 38 Jahre lang mit einer Sehnsucht zu leben, dass die Verhältnisse sich ändern. Ich weiß nicht, ob ich 38 Jahre meines Lebens durchhalten würde. Ich glaube, dazu wäre ich nicht in der Lage. 38 Jahre einer Sehnsucht treu zu bleiben, die sich in dieser ganzen Zeit nicht erfüllt. Wie kann aber aus dem Normalen etwas Besonderes werden an dieser Stelle? Mir fällt auf, das Besondere nähert sich von außen. Das Besondere entsteht nicht in diesem Menschen. Denn an seinem Zustand und den Verhältnissen ändert sich nichts. Das Besondere nähert sich von außen. Und zwar in Gestalt von Jesus. Das Besondere nähert sich von außen. Daraus wird mir deutlich, dass man aus sich selbst heraus scheinbar nichts ändern kann, in dem Sinne, dass aus einem Normalen etwas Besonderes wird. Man kann sich noch so sehr anstrengen, man kann sich gute Vorsätze machen, aber wenn man so krank ist wie dieser Mensch, wird das kaum gelingen. Das heißt, die Treue zur Sehnsucht ist in diesem Fall eben nicht die Erfüllung des Lebens, denn die Sehnsucht bleibt ja unerfüllt, bleibt bestehen. Aber das Besondere nähert sich von außen. Jesus kommt. Jesus kommt, sieht ihn dort liegen und hat sich bereits über diesen Menschen informiert. Das ist auch interessant. Jesus hört sich um. Was ist mit dem? Das heißt, er spricht andere Leute an. Jesus informiert sich. Was nimmt Jesus wohl wahr? Er nimmt diese vielen wahr. Auch das sieht Jesus, die vielen. Aber sieht den Einzelnen zwischen den vielen, den Einzelnen in der Masse. Die vielen, das ist normal, aber der Einzelne, der ist schon etwas Besonderes, wenn Jesus ihn in den Blick nimmt. Ich glaube, dass Jesus auch jeden von uns in den Blick nehmen möchte. Was nimmt Jesus wohl wahr? Den Zustand. Jesus nimmt wahr, dass dort einer ist, der in seiner Krankheit existiert und lange Jahre seiner Existenz so verbringt. Das nimmt Jesus wahr. Und dann stellt er die Frage, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Wie würden wir so eine Frage stellen, wenn wir dort 38 Jahre unseres Lebens verbracht hätten? Wäre diese Frage normal? Die muss man ja mal stellen können. Ist diese Frage etwas Besonderes? Ist diese Frage vielleicht sogar absurd? Sieht Jesus nicht diesen Zustand? Ist doch absurd, ist doch keine Frage, willst du gesund werden? Oder treibt Jesus einen Spott mit uns? Willst du gesund werden? Was für eine Frage. Falsche Frage, könnte man sagen, an dieser Stelle. Eine Frage, nach der man sich seit 38 Jahren vielleicht gesehnt hat, die nie gestellt wurde, die jetzt völlig unvermittelt kommt, weil doch alles so normal ist. Willst du gesund werden? Diese Frage ist sehr ernst gemeint von Jesus, auch wenn sie vielleicht manchem absurd erscheint in solch einer Situation. Willst du gesund werden? Eine Frage. Also kein allgemeines Gespräch über die Menschen, die Welt ist schlecht und wir sind alle krank. Kein allgemeines Palaver über die Zustände im Haus der Barmherzigkeit. Wie werde ich den nächsten Tag überstehen? Auch kein medizinisches Fachgespräch über die Diagnose und Heilungschancen. Was hast du denn? Und wer kann dir da jetzt helfen? Oder ist die Diagnose auch nicht erfreulich? Gibt es keine Heilungschancen? Willst du gesund werden? Ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig, auf Jesus zu hören. Wer Abenteueralltag erlebt hat in den letzten Wochen hier in der Gemeinde, ein Kapitel war auf Jesus hören. Diese Frage hören und verstehen wollen. Bei all dem Gemurmel drumherum, bei all den Fragen, die sonst auch im Raum stehen, bei all den Klagen, die man auch hört. Ich glaube, das war ziemlich laut in dieser Halle. Da gab es viele Leute, die was zu beklagen hatten, auch zu Recht. An dieser Stelle, diese Frage hören, willst du gesund werden, auf Jesus hören. Weil die Frage nämlich die Sehnsucht wieder zur Sprache bringt, die auch das Normale hinterfragt, was so normal geworden ist. Das ist nämlich eine Frage nach Veränderung oder verändert zu werden. Vielleicht ist es gar nicht verwunderlich, dass der Kranke diese Frage gar nicht versteht oder nicht hört, weil er mit ihr auch gar nicht gerechnet hat. Denn es ist ja, fällt ja auf, dass der Kranke nicht sagt, ja, ich will gesund werden. Sagt er nicht. Der agiert ganz anders. Der hört die Frage zwar, aber versteht sie nicht. Denn er gibt ja eine Antwort. Aber er macht Folgendes. Er sagt nicht, ja, ich will gesund werden, sondern verweist auf andere. Und dabei relativ anklagend. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Da ist niemand unter den vielen, der sich um mich kümmert. Niemand bringt mich zum Heil. Da wirft mich niemand in den Teich. Im griechischen Text wird davon gesprochen, dass einer in den Teich geschmissen wird. Also richtig, handgreiflich, rein in den Teich. Ja? Da ist keiner. Keiner hilft mir. Bin völlig allein. Keiner kümmert sich um mich. Ich existiere in meiner Krankheit. Die Verantwortung übertrage ich anderen, aber da ist keiner, der die wahrnimmt. Ich bin allein gegen den Rest der Welt. Ich, der Theo. Allein gegen den Rest der Welt. Vielleicht ist es normal geworden, zu resignieren an dieser Stelle. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Aus dieser Antwort spricht eine ganz starke Erwartungshaltung. Ein anderer muss mich bringen und tragen. Das kann die Kirche sein heute, das kann die Gemeinde sein, es können bestimmte Leute sein, an denen ich Erwartungen habe, nicht Erwartungen habe, die sollen das für mich regeln. Ich treffe diese Entscheidung nicht. Ich gehe nicht alleine dahin, sondern da ist keiner, der mich dahin bringt. Der Kranke sagt nicht, ja, ich will gesund werden, sondern verweist auf andere und klagt damit an. Denn auch der zweite Satz ist interessant. Wenn ich hinkomme, steigt ein anderer vor mir hinein. Wenn ich hinkomme, steigt ein anderer vor mir hinein. Also, wer zu spät kommt, den bestraft der schon gefüllte Teich. Ein anderer ist schneller. Der ist schuld. Der hat einen Vorsprung vor mir. Ich hänge immer hinterher. Bei der Auswahl für die Fußballmannschaft, wo man seine Mannschaft sich zusammenwählt, bin ich immer der Letzte. Ich komme immer zu kurz. Und wenn wir mich ärgerlich nicht spielen, dann heißt es immer, raus bist du. Mir ist aufgefallen, die Antworten sind ja interessant, die er gibt. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. An dieser Stelle ist er sehr passiv und erwartet von anderen etwas. Und dann sagt er, wenn ich hinkomme, steigt ein anderer vor mir hinein. Also eine gewisse Aktivität ist ja doch vorausgesetzt. Wenn ich hinkomme, mache ich mich auf den Weg, aber ein anderer ist dann doch schneller. Übrigens ein Hinweis für mich, dass es sich hier nicht um einen Gelähmten handeln wird. Ich frage nur, ist dieser Mensch wirklich auf einen anderen Menschen angewiesen? Oder wälzt er seine unerfüllte Sehnsucht auf andere ab? Die fehlende Bereitschaft, selbst etwas zu verändern. Verharrt jemand in seiner Rolle, dass er sagt, die anderen müssen es für mich regeln, ich brauche keine Entscheidung zu treffen, ich möchte keine echte Veränderung, sondern ich gewöhne mich auch an das, was ich lebe. Ich kann ja auch als Hilfsbedürftiger fordernd bleiben und anderen ein schlechtes Gewissen machen. Sicherlich ein problematischer Gedanke, das muss ich dazu sagen. Ich würde keinem Kranken unterstellen, dass er in dieser Haltung lebt. Das ist ganz schwierig. Ja, ich glaube, wer ernstlich erkrankt ist, hat die Sehnsucht nach Heilung und versteht die Frage von Jesus ganz genau. Möchtest du gesund werden? Das ist also ein problematischer Gedanke an dieser Stelle. Ich möchte aber die Antwort, die der hier gibt, ernst nehmen. Und nochmal hinschauen. Wenn aus dem Normalen etwas Besonderes werden soll, nimmt Jesus den Einzelnen unter den vielen wahr. Jeden Einzelnen. Und wendet sich dir ganz persönlich zu. Und Jesus fragt, willst du gesund werden? Willst du das Heil erfahren? Möchtest du Veränderung? Hör gut hin. Und willst du aus dem Normalen etwas Besonderes machen oder in einer Haltung verharren, in der die anderen schuld sind oder du dich benachteiligt weißt? Oder möchtest du, das kam im Interview vorhin so raus, neue Freude gewinnen, eine neue Perspektive bekommen? Sagen, ich möchte die Sache von Gott her angehen, auf Jesus hören und von dort her mein Leben auch bestimmen, Entscheidungen treffen. Willst du also in der Treue zu deiner Sehnsucht weiterleben, also dieser Sehnsucht treu bleiben? Erfüllt sich darin das Leben? Oder soll diese Sehnsucht wirklich erfüllt werden, der man so lange die Treue halten kann? Insofern möchte ich den Text auf der Rückseite unseres Blattes in Frage stellen. Ich glaube, dieser Satz ist so nicht richtig. Denn ich glaube, dass Jesus aus jedem Einzelnen etwas aus dem Normalen, also etwas Besonderes machen möchte. Es liegt aber an uns, ob wir das zulassen und wirklich wollen. Es liegt an uns, ob wir in einer Haltung oder Existenz verharren, auch darin unsere Tage zählen, in aller Treue zu unserer Sehnsucht, oder ob wir, wenn Jesus uns fragt, was wir wollen, willst du gesund werden, aus dem Normalen etwas Besonderes machen. Im Haus der Barmherzigkeit geht Jesus sehr barmherzig mit diesem Einzelnen um. Erstmal mit einer höflichen Frage, willst du gesund werden? Die eine tiefe Sehnsucht zum Leben weckt. Jesus geht höflich mit diesem Einzelnen um, indem er die Entscheidung nicht abnimmt. Mir fällt auf, Jesus schmeißt ihn nicht ins Wasser, ja, sondern fragt erstmal, willst du gesund werden? Jesus greift hier nicht zur Tat, obwohl er es ja tun könnte. Ich habe keinen Menschen, der mich da reinbringt. Und Jesus schreitet dann zur Tat. Würde ich vielleicht machen, ja? Jesus schreitet nicht zur Tat, indem er den Kranken den Doppelteich wirft, damit er diesmal der Erste ist. Nein. Im Haus der Barmherzigkeit geht Jesus mit dem Einzelnen sehr barmherzig um. Dazu gehört es auch, und das gilt bis heute, wenn Menschen von Jesus angesprochen werden, den freien Willen zu akzeptieren. Willst du? Willst du gesund werden? Willst du, dass ich, Jesus, aus deiner Sehnsucht mehr mache, indem ich dein Leben wirklich erfülle? Und Jesus gesteht ihm auch die Freiheit zur Handlung zu. Steh auf, nimm dein Bett und geh, sagt Jesus. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Wie kann man aus dem Normalen etwas Besonderes machen? Ich glaube, es ist eine Frage der Entscheidung, die nicht von anderen Menschen abhängt. Man kann diese Entscheidung nicht delegieren auf andere und sagen, ich habe keinen, der das für mich regelt. Man kann diese Frage auch nicht beantworten, indem man die Zustände beklagt, sondern es ist eine Frage des Vertrauens, des Glaubens. Diese Frage, willst du gesund werden, möchtest du das Heil erfahren, kann man nur ganz persönlich beantworten, mit einem ganz persönlichen Schritt aus dem Normalen heraus in ein neues Leben. Und wenn Jesus zu diesem Schritt auffordert, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und wenn man dem folgt, das ist ein Schritt des Glaubens, des Vertrauens in ein neues Leben, wo die Sehnsucht, die man pflegt und der man die Treue hält, sich an dieser Stelle erfüllt. Und wenn Jesus den Menschen berührt mit seinem Wort und vor die Entscheidung stellt, kann man dort weitere 38 Jahre bleiben oder aufstehen. Der steht auf. Und was im Aufstehen geschieht, in diesem Moment wird er gesund und heil. An dieser Stelle erfüllt sich die Sehnsucht. Die Treue zur Sehnsucht wird nicht weiter gepflegt, die erfüllt sich hier. Und dann wird das Normale hinter sich gelassen, das Alltägliche, die Routine, die wiederkehrenden Abläufe. Und dieser, der aufsteht, begibt sich auf neues Terrain. Er verlässt nämlich dieses Haus der Barmherzigkeit, was auch sehr unbarmherzig sein kann. Denn er muss jetzt sein Leben selbst im Vertrauen, im Glauben leben. Er kann sich auf bestimmte Dinge, die dort auch geregelt sind, nicht mehr verlassen. Das ist eine große Unsicherheit. Das heißt, wenn ein Mensch Christ wird, ist das einmal ein großer Schritt in die Freude, in das Besondere und gleichzeitig ein Schritt in Unsicherheit. Was wird jetzt gehen? Wie wird es mir ergehen? Deswegen ist der Glaube so wichtig, das Vertrauen in Gott. Weil nämlich Vertrautes sind Gewohnheiten, die man jahrzehntelang pflegt, auf einmal in Frage gestellt sind. Selbst die Treue zu einer Sehnsucht. Da geht's aber los, das Besondere zu leben. Im Alltag, im Alltäglichen. In der Talkrunde haben wir das vorhin gehört. Der Alltag geht ja weiter im Leben jedes Einzelnen, bekommt aber eine neue Perspektive. Genauso wie der jetzt aufsteht, sein Bett mitnimmt. Ich habe mich mal gefragt, warum sagt Jesus, der soll aufstehen und sein Bett mitnehmen? Kann er doch liegen lassen für den Nächsten. Ja? Nein, nein. Der Alltag geht ja weiter. Der muss ja in der nächsten Nacht wieder sich irgendwo hinlegen können. Das ist schon richtig. Aber an anderem Ort. Das ist der Unterschied an dieser Stelle. Den Schritt heraus. An andere Orte. Sicherlich Gewohntes mitnehmen. Aber einen anderen Platz im Leben haben. Und dann Abenteueralltag erleben in einer neuen Routine. Vertraut miteinander mit Jesus und immer vertrauter werden mit Jesus. Und auch zu neuen Gewohnheiten Ja sagen. Dinge erkunden. Glaube ist und bleibt ein Abenteuer ein Leben lang. Und dann einen Frieden und eine Ruhe darin finden, dass nicht die anderen für uns verantwortlich sind und man sie eventuell beschuldigen muss, ich habe keinen, sondern auf Jesus vertrauen. Und Ruhe darin finden, dass Jesus mit uns durch das Abenteueralltag geht. Die Treue zu deiner Sehnsucht, wie es heißt auf dem Blatt, wird dann verwandelt in die Treue zu Jesus. Die Treue zur Sehnsucht wird verwandelt in eine Treue zu Jesus und diese Treue nennt man Glauben. Und dann wird die Erfüllung dieser Sehnsucht Wirklichkeit, indem Jesus ein Leben erfüllt und indem du, wenn Jesus dich anspricht, auf sein Wort hin aufstehst, dein Bett nimmst und gehst in ein Abenteuer des Alltags, aber mit Jesus und auf einem neuen Weg, zu dem Jesus dich herausfordert und in Gang setzt. Amen.